Gott, wo bist du? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Gott, wo bist du, wenn ich dich brauche? Manchmal scheint Gott ganz weit weg zu sein. Es ist leicht, Gott anzubeten, wenn alles im Leben glatt läuft. Wenn man alles hat, wenn man Essen hat, wenn man Familie hat, wenn man Freunde hat, wenn man Arbeit hat, wenn man Gesundheit hat, wenn man Geld genug hat. Aber wie ist das, wenn die Umstände sich ändern? Wie betest du dann? Betest du dann überhaupt noch? Was machst du, wenn du das Gefühl hast, Gott ist ganz weit weg und er hört deine Gebete einfach nicht? Kannst du mit Gott reden, wenn du im Leid bist? Kannst du, wenn du Schmerzen hast, auch danken? Kannst du ihn inmitten der Versuchung, die jeder von uns erleidet und begegnet, vertrauen? Jesaja bringt das folgendermaßen zum Ausdruck. Er sagt, der Herr hat sich von seinem Volk abgewandt. Und dieses Gefühl kennen wir. Ich kenne das. Wenn es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann sage ich, Gott, wo bist du? Manchmal bin ich es derjenige, der sich von Gott entfernt. Nicht nur manchmal, eigentlich immer. Gott entfernt sich nie von uns. Denn der Satz geht weiter. Aber ich warte auf seine Hilfe, dass er sich uns wieder zuwendet. Und hier geht es um den Betrachter. Jesaja sieht das so. Er redet von sich aus, aber Gott geht nicht weg. Ich möchte gerne eine Behauptung, eine These aufstellen. Gott ist wirklich da, er ist real, egal wie du dich fühlst. Ich fühle manchmal, dass Gott nicht da ist, aber er ist trotzdem da. Mein Gefühl spielt mir da manchmal einen Scherz. David sagt im Psalm 10, Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Und das ist so dieses Gefühl. Ich brauche Gott, aber er funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er ist nicht da, wenn ich Piep sage, sondern manchmal braucht er etwas länger, als ich Geduld habe. Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Das sind berühmte Worte von Jesus. Aber wenn wir sie historisch untersuchen, ist es ein Zitat aus dem Alten Testament. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sagt Jesus am Kreuz. Aber David hat das schon vorher in diesem Psalm gesagt. Und Jesus kennt dieses Gefühl auch. Das Interessante ist, dass Gott versprochen hat, dass er uns zur Seite steht, das sagt Mose zu Josua, kurz bevor er ihn als seinen Nachfolger beruft. Der Herr steht dir zur Seite und verlässt dich nicht, immer hält er zu dir. Aber er hat nicht versprochen, dass wir immer seine Nähe spüren werden. Und auf dieses Spüren, auf diese Gefühle möchte ich noch mal kurz eingehen, denn wir haben ja immer das Gefühl, dass unser Gefühl richtig ist. Ich habe in einer Untersuchung nachgelesen, dass Gefühle Empfindungen sind, und zwar sehr subjektive Empfindungen, also meine Gefühle. Wir können im gleichen Raum sein, ich fühle mich einsam und der andere sagt, wieso, hier ist doch viel zu voll. Meine Gefühle sind trotzdem richtig. Ich kann mich trotzdem einsam fühlen. Und zwar sind das die Gefühle für diesen Augenblick. Und man hat festgestellt, dass es sich um einen Kreislauf handelt. Ein Kreislauf, ich zeige dir mal kurz an, Gedanken, eine Reaktion und daraus entstehen Gefühle. Also wir haben eine Situation. Situationen passieren jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Und so eine Situation ruft Gedanken in dir hervor. Zum Beispiel hat gerade jemand den Raum verlassen und ich denke, ist es wegen mir? Das sind meine Gedanken. Er ist nicht wegen mir gegangen. Das weiß ich. Aber ich wollte die Situation einfach nutzen. Oder es lächeln einige. Ist es wegen mir? Das sind meine Gedanken. Eine Situation passiert jeden Tag, jede Sekunde und wir denken darüber nach. Und diese Gedanken lösen in meinem Körper eine physiologisch-chemische Reaktion hervor. Und diese physiologische-chemische Reaktion lösen meine Gefühle der Freude, der Einsamkeit, der Irritation und ich mache mir weitere Gedanken. Manchmal kann ich sie sortieren und sage, okay, ich muss auf Toilette. Oder. Aber manchmal denke ich weiter und bin im Kreislauf und es kommen neue Gefühle und es kann Panik kommen. So funktionieren wir. Denk mal bitte an eine Zitrone. Schält sie mal bitte in Gedanken. Und jetzt beißt bitte hinein. Der Speichel kommt im Mund zusammen, tatsächlich. Und so manch einer verzieht sogar das Gesicht, wenn er nur in Gedanken da reinbeißen muss. Das sind unsere Gefühle. Es hat ja keiner reingebissen. Und tatsächlich, Speichel wird produziert. Das sind die Gefühle, die wir kennen. Deine Gedanken und deine Fantasien sind Kräfte, die deinen Körper veranlassen zu reagieren. Schaut euch mal bitte um und merkt euch bitte alles, was gelb ist. Jetzt schließt mal bitte eure Augen und zählt mal auf, was rot ist. Ich habe euch bewusst in die Irre geführt. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Wenn wir unsere Gedanken auf etwas projizieren, löst das Gefühle in uns auf. Und dann schalten wir automatisch andere Sachen aus. Ich weiß, das war sehr gemein von mir. Es sollte aber nur ein Gefühlsexperiment sein. Und deswegen habe ich es auch nicht sehr lange geführt. Hiob hatten wir heute Morgen auch schon im Bibelgespräch und Hiob kommt auch in dieser Predigt vor. Hiob sagt, ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich ihn nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Doch mein Weg ist ihm lange schon bekannt, wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Hiob ist auf der Suche nach Gott. Er verzweifelt. Und er weiß nicht, wo er ihn kriegen kann. Denn er hat seine Fragen und seine Freunde hauen auf ihn rein. Das ist in Kapitel 23, das ist mitten in den Gesprächen, wo sie auf ihn einhauen. Sie haben den Text von Jakobus nicht gelesen, wo man nicht gegeneinander klagen soll. Der Text geht weiter. Er sagt, mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich bleib auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt, sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Das ist die Entscheidung, die Hiob getroffen hat. Irgendwann in seinem Leben. Ich glaube nicht, dass er diese Entscheidung das erste Mal trifft, als eine Hiob-Botschaft nach der anderen kommt. Sondern dass er diese Entscheidung schon vorher getroffen hat. Deswegen kann er auch, als die Hiobsbotschaften kommen, sagen, Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Dich will ich preisen ist eine Entscheidung, die ich heute für den Rest meines Lebens treffen kann. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der vielleicht bekannt ist, Nik Vujicic. Nik Vujicic ist ein Australier. Er ist geboren ohne Hände und ohne Füße. Und viele haben sich Gedanken gemacht, viele Christen haben sich Gedanken gemacht, weil er auch das Kind eines Pastors ist. Was das soll. Er hat Bücher geschrieben. Heute ist er ein anerkannter Redner, der vielen Menschen Hoffnung macht. Er ist Evangelist und ein Motivationsredner. auf Kongressen und so weiter. Ein Satz, der mich bei ihm fasziniert hat, in der Zwischenzeit ist er auch verheiratet: Ich habe erkannt, ich habe vielleicht keine Hände, um die Hand meiner Frau zu halten. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werde ich ihr Herz halten. Das hat mich fasziniert. Ich werde jetzt einige Sätze zitieren, aber das ist ein Satz, der so die Beziehung ausdrückt, auch wenn wir keine Hände und keine Füße haben. Wir können überall hingehen und können jeden tragen, mit unserem Herzen. In der Schule wurde oft gehänselt, er durfte auf dem Tisch sitzen, damit er schreiben kann. Er kann Golf spielen, er kann surfen. Man muss in den Grenzen seiner Möglichkeiten sich bewegen. Dann kann sich jeder bewegen. Wie gesagt, er sagt, ich habe die Wahl, entweder wütend zu sein für das, was ich nicht habe, oder dankbar für das, was ich habe. Es gibt immer Leute, die mehr haben als ich. Kann ich immer neidisch sein. Und ich habe recht. Aber ich kann auch dankbar für das sein, was ich habe. Und das ist auch viel mehr, als was viele andere Menschen haben. Ich muss mir das nur bewusst machen. Und ihr merkt, es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Dankbarkeit. Entsprechend bewege ich mich. Ich habe erkannt, dass Gott dich heilen kann, ohne die Umstände zu ändern. Er hat Gott Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, ich werde dir erst dienen, wenn du mir das erklärst, warum ich so geboren bin. Vorher werde ich nicht dir meine Sünden bekennen, nicht mit dir leben. Er hat irgendwann losgelassen von diesem Gedanken und hat gesagt, okay, mir wachsen keine Arme, mir wachsen keine Beine mehr. Die Umstände ändern sich nicht, aber ich kann meine Einstellung zu dir ändern. Leid vergleichen, das ist es nicht, worin die Hoffnung liegt. Ich mache das auch oft, wenn mir mal was ganz Schlimmes in meinen Augen passiert, dann sage ich, es gibt Menschen, denen geht es schlimmer. Dadurch geht es mir einen ganz kurzen Augenblick besser, aber meine Situation wird ja deswegen nicht gelöst. Nur weil ich sage, es gibt Menschen, denen es schlimmer geht. Deswegen ist das nicht immer die Lösung, dass wir Leid vergleichen. Hoffnung ist, wenn du dein Leiden mit der unendlichen und unermesslichen Liebe und Gnade Gottes vergleichst. Ganz wichtige Aussage. In welche Richtung gucke ich? Gucke ich auf mein Leid oder gucke ich auf die Gnade Gottes? Dieser Richtungswechsel, der gibt mir Perspektive und der gibt mir auch Hoffnung. Noch zwei Sätze von ihm. Ich brauche nicht eine Änderung meiner Umstände. Ich brauche keine Arme und keine Beine. Ich brauche die Flügel des Heiligen Geistes und ich fliege, weil ich weiß, dass Jesus Christus mich hält. Perspektivwechsel. Und der letzte Satz. Gott gibt nicht auf. Gib Gott nicht auf, denn Gott wird dich nicht aufgeben. Und trotzdem passieren Situationen, wo wir Leid erleben. Und da möchte ich uns vier Schritte vorstellen. Der erste Schritt ist, sag Gott genau, wie du dich fühlst. Du kannst ihm das sagen, wenn du enttäuscht bist. Du kannst ihm das sagen, wenn du verletzt bist. Du kannst ihm auch sagen, wenn du dich freust. Wenn du die ganze Welt umarmen könntest. Sag Gott, wie du dich fühlst. In Hiob heißt es, ich werde meinen Mund nicht halten. Ich lasse meine Zunge freien Lauf. Was mich so bitter macht, das muss heraus. Ja, sag es Gott. Der zweite Gedanke ist, konzentriere dich auf Gottes unveränderliches Wesen. Egal, was dir deine Gefühle sagen, erinnere dich an die Eigenschaften Gottes. In der ganzen Ewigkeit hat er sich noch nicht verändert. Er ist gut. Gott liebt dich. Er ist bei dir. Er weiß, was du durchmachst. Er fühlt mit dir. Und er hat auch einen Plan für dein Leben. Der dritte Gedanke ist, vertraue darauf, dass Gott seine Zusagen hält. Und ganz wichtig, vertraue auf seine Zusagen, nicht auf deine Gefühle. Der vierte Schritt ist, erinnere dich daran, was Gott schon für dich getan hat. Natürlich kann ich die große Liste auflisten, was er noch nicht gemacht hat. Und dann bin ich wieder beim Jammern und beim Klagen. Wenn ich aber mich daran erinnere, was er für mich getan hat, dann bin ich beim Loben und beim Preisen. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das ist das Größte, was er gemacht hat. Und das ist auch das Entscheidende, was er gemacht hat. Schließen möchte ich mit einem Gedicht beziehungsweise eine kleine Geschichte. Ein Mensch flüsterte: Gott, sprich mit mir. Und eine Lerche sang, aber der Mensch hörte sie nicht. Der Mensch rief laut: Gott, sprich zu mir. Und der Donner rollt über den Himmel, aber der Mensch hörte ihn nicht. Dann sah der Mensch sich um und sagte: Gott, ich will dich sehen. Und ein Stern leuchtete hell, aber der Mensch bemerkte es nicht. Und der Mensch rief: Gott, zeige mir deine Wunder. Und ein Leben wurde geboren, aber der Mensch sah es nicht. Da schrie der Mensch voller Verzweiflung: Gott, berühre mich! Lass mich spüren, dass du da bist. Da streckte Gott seinen Arm aus und berührte den Menschen. Aber der Mensch schnippte den Schmetterling weg und ging davon. Amen.